Hallihallo, ihr Lieben allerseits. Es ist Zeit für unser Abendgebet. Ja, und wir haben im letzten Abendgebet über Paulus, den Apostel, gesprochen, der ja sich an viele Gemeinden und an viele Menschen gewandt hat, um aufzufordern, ja, in der richtigen Energie zu bleiben, vor allem, wenn die Zeit des Gerichtes kommt. Und er spricht auch immer wieder über den Tag des Gerichtes. Das hat er allerdings vor 2000 Jahren getan, vor knapp 2000. Und er hat mit Blick auf das Kommende, wie lange das dauern würde, konnte er damals nicht sagen, genauso wie wir heute nicht sagen können, wann dieser entscheidende letzte Tag sein wird in dieser alten Welt, bevor wir in die neue Zeit hinüber dürfen. Aber er hat eben damals auch aufgezählt, wie wir sein sollen und wie wir uns verhalten sollen, und hat natürlich sich ausschließlich auf das Wort Gottes berufen, das durch dessen Sohn Jesus Christus in die Welt gebracht worden war. Und Paulus hatte natürlich sehr direkten Kontakt zu Christus gehabt. Er hat auch dessen Leute verfolgt, als er noch der Saulus war, zum Beispiel Maria Magdalena. Die wollte er unbedingt als eine Anhängerin Christi stellen. Sie kam ja auch ins Gefängnis. Sie wurde ins Gefängnis geworfen, wie andere eben auch, die Christus gefolgt waren, bis Paulus dann, wir haben schon darüber gesprochen öfter, die Begegnung hatte, die ihn verändert hat. Eine Begegnung anderer Art, kann man nun wirklich sagen, nämlich die Stimme kurz vor Damaskus, die ihn auf die Knie warf, die ihn auch mehrere Tage erblinden ließ, als er die Stimme ganz deutlich hörte: Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und das sind dann innere Vorgänge bei ihm gewesen, die ihm die Erkenntnis gebracht haben, die ihm die Wahrheit schlagartig vor die Augen geführt hatten, sein ganzes Fehlen, seine falschen Entscheidungen und Wege, sein unsinniges Tun. Und demütig wurde er dann zum Paulus. Mit dem Namen Saulus konnte er nicht weiterleben, unter dem er schon so viel Unrechtes angerichtet hatte. Und, oh Entschuldigung, letztes Mal haben wir gelesen in den Briefen an die, ich glaube diesmal waren es die Epheser, aber da war ja auch noch die Gemeinde der Korinther, an die er auch geschrieben hat, die er auch aufrütteln wollte. Und heute wollen wir da noch mal hineinlesen. Dann haben wir auch, sagen wir mal, den Paulus-Zyklus erstmal abgeschlossen. Zu den Korintherbriefen gehört natürlich auch das wunderschöne Hohelied der Liebe, Korinther 13. Mal sehen, ob wir das bis dahin noch heute schaffen. Es dauert leider dann immer ein bisschen länger, weil so viele, viele Gleichnisse und Gedanken zu diesen Vorgängen auftreten, die uns mit der heutigen aktuellen Zeit verbinden und die uns Beispiele geben von Ereignissen jetzt, vor denen wir stehen und sie nicht erklären können. Und manche fragen sich, wie soll ich das hier alles bewältigen und wie soll ich das schaffen? Und wenn wir dann sehen, wie es andere gemacht haben, nämlich die haben einfach weitergemacht. Die sind weiter im Gottvertrauen ihren Weg gegangen. Die hatten ihren inneren Kompass, an dem sie sich ausgerichtet haben. Und je öfter man das tut, nach den Schöpfungsgesetzen sich ausrichtet und sagt, ja, Herr, hier auf dem Weg bleibe ich. Schenk mir die Kraft, dass ich nicht abweiche. Also es ist unser Wollen, das darüber entscheidet. Wir wollen von diesem Weg nicht mehr abweichen. Und wenn man sich so programmiert, wir können uns ja programmieren, Genauso wie wir uns natürlich unbewusst oft programmiert haben, immer dieselbe Soße zu denken, immer in die gleichen Angstspiralen einzusteigen, immer wieder uns in die Knie gezwungen fühlen, wenn in Berlin etwas verkündet wird. Nein, wir lassen uns nicht von denen denken. Wir denken selber. Wir lassen uns von denen nicht sagen, was wir zu wollen haben. Wir wollen selber, und zwar in die Richtung, die wir für richtig halten. Und das ist der Weg nach oben. Wir wollen in die Entwicklung. Und wir wissen, dass wir in diesen dunklen, düsteren Tagen der letzten Zeit, der alten Zeit, die Gelegenheit noch haben. Die Betonung liegt auf noch. Wir wissen nämlich nicht, wie lange noch das möglich sein wird. Es kann ja sein, dass es morgen oder übermorgen aus irgendeinem Grunde, ob das sogenannte Great Reset-Gründe sind oder ob der liebe Gott mit der Faust einfach mal dazwischen haut, ob wir dann noch genügend Zeit haben, uns zu entwickeln und uns dann vielleicht zu sagen, naja, heute passt es mir nicht, zu morgen vielleicht wieder. Diese Momente, wo wir so etwas gedacht und getan haben, die werden uns dann leid tun, weil wir die Gelegenheit jetzt nicht am Schopfe gepackt haben und jetzt etwas für unsere Entwicklung getan haben. Es geht um das Jetzt in der Gegenwart, in der Geistesgegenwart. Wenn wir das schaffen, in der Gegenwart zu bleiben und zu sagen, an diesem Punkt, an dem ich jetzt stehe, gerade jetzt, heute, Freitag, den 9. Februar 2024, was kann ich tun? Okay, da ruft jemand an. Ich bete kurz vorher und das geht blitzschnell, Sekundenbruchteile, in denen ich sage, Herr, lass mich auf dem Weg zu dir bleiben, hilf mir dabei. So, und damit haben wir unseren Kompass ausgerichtet und haben im Vorhinein bestimmt, wie dieses Gespräch laufen soll. Völlig egal, wer da anruft, weil in jedem Gespräch per Telefon, persönlich, wie auch immer, am selben Tisch. In jedem Gespräch haben wir mehrere Gelegenheiten, etwas richtig gut zu machen oder zu fehlen, etwas zur Vollendung zu bringen oder völlig abzustürzen, weil wieder mal die Pferde mit uns durchgegangen sind und wir alten Gewohnheiten, die nicht gut sind, das wissen wir ja auch, aber trotzdem freien Lauf gegeben haben, um uns hinterher zu ärgern, während wir die Scherben einsammeln, während wir uns aufmachen, den anderen anzurufen, zu kontaktieren und zu sagen, du, habe ich nicht so gemeint. Und der braucht wieder eine Weile, bis er das Ganze verarbeitet hat, bis er diese Schreckmomente vergessen kann. Und die Frage ist, kann er sie überhaupt je vergessen? Also jedes Wort, das wir äußern, kann ja schon äußerst machtvoll eine Richtung vorgeben. Und auch die Zwischentöne, also diese Zwischentöne, wenn wir uns bemühen, zu jemandem, der uns jetzt nicht so ganz liegt, nett zu sein, aber trotzdem zwischendurch noch immer mal einen kleinen Stich loslassen. Das sollten wir auch versuchen, wegzubekommen, aufzulösen, dass wir auch solche Anwandlungen nicht mehr haben und innen schon gar nicht erliegen, sondern unser Wesen nicht danach ausrichten, wie wir nicht sein wollen, sondern wie wir sein wollen. Freundlich, höflich, hilfsbereit, um anderen eben ein gutes Gefühl zu vermitteln, auch wenn da jemand steht, den wir jetzt nicht so besonders gut finden, weil er gar nicht zu uns passt, weil er eine andere Art hat. Das Gesetz der Anziehung der Gleichart, eins der wichtigsten Schöpfungsgesetze, zeigt es uns doch ganz deutlich, dass wir Menschen in unserem Umfeld haben, von denen wir sagen, ja gut, also wenn wir gemeinsam hier was erarbeiten und so, gehört in mein Kollegenfeld. Ich bemühe mich, das so gut wie möglich hinzubekommen, aber warm werde ich mit dem nicht. Warm werden heißt ja, dass unser Blut in Bewegung kommt, dass unser Inneres in Bewegung kommt und etwas entstehen kann, vielleicht auch etwas wie Freundschaft. Die Liebe, die ist zum Beispiel dazu geeignet, unseren Körper in Wallung zu bringen. Ja, und wenn das alles natürlich überhaupt nicht gegeben ist, wir müssen ja auch nicht jeden Kollegen lieben, aber wenn nicht mal so etwas vorhanden ist wie ein sich freuen, wenn man jemanden sieht, sondern wenn man jemanden sieht, zu denken, naja, okay, da können wir übrigens schon ansetzen. Da können wir, und das dürfen wir mit jedem Menschen machen, mit wem wir zu tun haben, mit dem wir zu tun haben, da dürfen wir uns überlegen, okay, was mag es sein, das ihn zu einem solchen Menschen gemacht hat? Warum ist der unfreundlich oder stoisch oder cholerisch oder redet zu viel oder redet zu wenig? Warum ist der so? Es wird Gründe haben. Und wir müssen auch nicht jedes Schicksal ergründen, warum der so geworden ist oder welche Kindheit dahinter steht. Sondern wir dürfen getrost den Menschen nehmen, wie er ist. Denn wir sind gar nicht hier auf der Erde, um den zu verändern. Wenn er sich selber nicht verändern möchte, da können wir ihn auch nicht in eine Richtung bringen, die uns besser gelegen wäre. Das ist seine Sache. Aber wir können ihn mit Respekt, mit Achtung behandeln und können eben erkennen, nein, ist nicht meine Gleichart, aber ich behandle ihn so, wie ich behandelt werden möchte. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Gibt es ja auch den kategorischen Imperativ von Kant, der das noch deutlicher ausgesprochen hat, ein bisschen wissenschaftlicher. Ja, und all diese Empfehlungen gibt eben auch unser guter alter Paulus. Jetzt diesmal an die Korinther. Und er sagt, er spricht darüber, wie wir miteinander umgehen. Und er sagt, dass wir Menschen lernen sollen, dass nichts über das hinausgehen darf in unserem Verhalten, was geschrieben steht. Auf dass sich bei euch keiner für den einen gegen den anderen aufblase. O-Ton. Weiter. Denn wer gibt dir einen Vorzug? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Oder wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Ihr seid schon satt geworden. Ihr seid schon reich geworden. Ohne uns seid ihr zur Herrschaft gelangt, fragt er, die da schon ganz oben anscheinend fest im Sattel sitzen und das Ruder in der Hand haben. Ja, sagt er weiter, dass ihr doch herrschen würdet, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Denn ich meine, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode Verurteilte. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Wir sind Narren um Christi willen. Aber ihr seid klug in Christus, wir schwach, aber ihr stark, ihr herrlich, wir aber verachtet. Bis auf diese Stunde, sagt Paulus, leiden wir Hunger und Durst. Wir sind nackt und werden geschlagen und haben keine sichere Stätte und mühen uns ab mit unserer Hände Arbeit. Schmäht man uns, so segnen wir. Verfolgt man uns, so dulden wir es. Verlästert man uns, so reden wir freundlich. Wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit, jedermanns Kehricht, bis heute. Was Paulus hier beschreibt, ist, was er ja selber am eigenen Leibe mit initiiert hatte. Das ist damals die Christenverfolgung gewesen, die es ja heute in sehr starkem Maße wieder gibt. Nicht nur die Juden werden verfolgt, auch die Christen werden auf dieser Erde mehr und mehr verfolgt. Und Man kann hier auch hineindeuten, ich würde es mal einfach jetzt machen, dass wir, die wir hier zum Beispiel im Kanal versammelt sind und die wir versuchen, uns in die richtige Richtung zu entwickeln, im Rahmen der Schöpfungsgesetze zu agieren, zu denken, zu leben, zu handeln, dass wir natürlich auch, denken wir nur an die Mikrobe oder an andere politische Themen, dass wir natürlich auch zuweilen zum Gespött der Menschheit geworden sind. Oder nehmen wir mal jetzt diesen sehr mutigen US-Journalisten Tucker Carlson, der weiß und wusste, was er herausfordert, wenn er sich auf den Weg nach Moskau macht, um mit dem bösen Diktator Putin in Anführung gesetzt, ein Interview zu führen. Und natürlich sind die Reaktionen entsprechend. Ich lese bei Münchner Merkur, der hart rechts, hatten wir noch nicht. Also hatte ich jetzt noch nicht gehört. Hart rechts, also das heißt, rechter geht es gar nicht mehr so hart rechts, muss er wohl sein, nach deren Ansicht. Aber ich denke auch, was ich schon alles erlebt habe, als ich da ganz oben im Sattel saß und dann eine andere Meinung äußern wollte. Das wollte man nicht hören. Und man wird da ganz schnell aus dem Sattel gestoßen und man wird beraubt von der Horde des guten Rufes, überhaupt eines Leumundes, aber auch der wirtschaftlichen, der finanziellen Sicherheit. Man wird zum Narren erklärt, wie Paulus es sagt. Man wird zum Gespött der Menschen. Und ich hatte mal, das ist schon länger her, einen Traum, der war sehr eindrücklich und der gehörte zu diesen Klarträumen, die man nicht vergisst, die also schon auch eine gewisse Bedeutung haben müssen. Und dieser Traum war so, ich trug ein graues, langes, einfaches Kleid, zwar sauber, aber sehr einfach und einfach grau. Und mir gegenüber stand eine Frau, die sehr bekannt ist in Deutschland, auch vom Fernsehen, mit der ich auch viel zu tun hatte. Und die stand in einem rauschenden Ballkleid, in einem hocheleganten Chiffon und Seiden und changierend und ich weiß nicht was alles. Und sie hatte die Haare ganz hoch aufgetürmt und trug viele Ohrringe, also zwei nur, aber die sahen aus wie viele. Und sie kam mit einem etwas hochmütigen Lächeln auf mich zu, während ich da stand in diesem grauen Kleid. Und nun ist es ja wichtig, was habe ich gefühlt in dieser Situation, in diesem Traum? Und was ich gefühlt habe, war, dass sie mir unendlich leid getan hat. Weil so aufgeblasen, wie sie mir da erschien, also rein optisch erschien, so hatte ich sie auch wahrgenommen im wirklichen Leben. Und mir war klar, von den Gesetzen, von all dem, um was es jetzt wirklich geht, wusste sie gar nichts. Und dann bin ich zu ihr hingegangen, sie war größer als ich, und habe mit einer Handbewegung sie gebeten, ein bisschen runterzukommen, dass ich ihr etwas ins Ohr flüstern darf. Und das hat sie auch gemacht, ein bisschen misstrauisch, aber es hat sie gemacht. Und ich habe ihr etwas ins Ohr geflüstert, von dem ich gar nicht weiß und wohl in diesem Traum auch nicht wissen sollte, was es war. Aber es hatte dann eine Reaktion ausgelöst, die war sehr erschreckend. Denn sie ist mit einem jähen Aufschrei, mit entsetzt aufgerissenen Augen zurückgewichen von mir. Um dann, wir standen vor einem großen Schloss und zu diesem Schloss hin führten weiße Kieswege, die waren eingesäumt mit wunderhübschen Buchsbaumhecken. Und sie wollte nur noch weg von mir, von dem, was ich gesagt hatte, und floh regelrecht, hatte auch einen ihrer hohen Schuhe verloren und landete mit einem Satz voller Entsetzen in der Buchsbaumhecke, um sich daraus wieder zu befreien und schreiend weiterzulaufen und auf der anderen Seite in die Buchsbaumhecke zu fallen. Und das war dann irgendwann der Moment, wo ich wach wurde und wo ich lange überlegt hatte, was mag das bedeuten? Und viele Träume, die ich so hatte, die hatten schon eine Art Signalwirkung. Und es könnte sein, dass sie einfach auch, nicht nur persönlich, weil ich sie gut kannte, aber auch so im Allgemeinen stellvertretend für diese ganze Branche Medien und Fernsehen stand, die wirklich offenbar in den allermeisten Fällen zu wenig wissen von dem, um was es jetzt wirklich geht. Sie wissen zu wenig von dem, was sie jetzt leisten müssten und sollten. Sie schaffen es nicht, das zu erkennen. Und ja, jetzt bin ich wieder so abgewichen, aber ich denke mal, wir alle, ihr, die ihr euch gegen die Spritze gewandt habt, die einen Teil der Freunde verloren habt, die einen Teil der Familie, vielleicht sogar der Kinder oder der Eltern verloren habt, weil ihr unterschiedlicher Meinung wart, weil ihr anders gedacht habt, ihr tragt auch diese graue Kleidung, diese grauen Kleider, die Frauen und die grauen Anzüge, die Männer. Unauffällige Leute, die eigentlich wie Aschenputtel für die niederen Dienste eher vorgesehen werden, aus deren Blick, aus deren Augen. Wir werden oft, wie soll man sagen, mitleidig betrachtet, wenn nicht sogar als Gefahr. Aber ist es nicht so, dass gerade wenn man sich so aufspielt, anderen Menschen gegenüber, dass doch da eine große Unsicherheit, vielleicht sogar eine Angst vorhanden sein könnte, in der Ahnung, dass vielleicht doch was dran sein könnte. Und Paulus ist der, der eben auch sinnbildgemäß sagt, tragt mit Würde eure grauen Kleider. Lasst euch zu Narren machen, weil ihr Christus folgt. Lasst euch verhöhnen und verspotten, weil ihr die Gottgesetze, die Schöpfungsgesetze, über die wir so oft sprechen, weil ihr die für eure Grundlage erklärt und nicht Mainstream-Ideologien und Ideen. Ja, und ich will für heute Schluss machen. Es könnte noch eigentlich so viel kommen und ich will doch, das möchte ich jetzt doch mal ganz schnell versuchen, dass ich, was heißt ganz schnell, das ist natürlich etwas, was man nicht schnell liest, aber ich lese euch doch jetzt doch nochmal das Hohelied der Liebe vor. Das ist der 1. Korinther 13, wo er uns auch klar macht, dass nichts anderes mehr in dieser Zeit hilft, als das warme Herz, die Liebe, die Verbindung zu Gott mit den Gesetzen und dass wir nur in dieser Umhüllung der Liebe unsere Herausforderungen demgemäß auch ja, bewältigen können. Das Hohelied der Liebe. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz. Oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre.
Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen.